Deutschlandfunk Kultur Interview.
Gewalt gegen Frauen ist das Thema jetzt. Kein neues, aber leider eines, das uns weiter begleitet. Heike Bredul.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Das ist der Eindruck auch von vielen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Vor allem im Internet werden die Beschimpfungen, Diskriminierungen und Drohungen immer radikaler. In der Kriminalstatistik wird frauenfeindliche Gewalt aber meist nur als Online-Hass, Partnerschaftsgewalt oder Stalking erfasst. Das muss sich ändern, sagt Dorothee Bär, die Digitalstaatsministerin der Bundesregierung. Sie fordert, dass frauenfeindliche Straftaten in der Kriminalstatistik gesondert erfasst werden, damit man dem Problem auch angemessen begegnen könne. Einige Parlamentarierinnen wollen zudem eine Ergänzung des Strafgesetzbuches. Neben rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenverachtenden Motiven sollen auch sexistische als strafverschärfende Motive gelten können.
Wie wichtig wären solche Ergänzungen? Wie sehr vergiftet Frauenhass unser soziales Miteinander? Die Juristin Josephine Ballon arbeitet bei der Initiative Hate Aid. Sie bietet Betroffenen von digitaler Gewalt Beratung und auch gegebenenfalls Hilfe bei einer Prozesskostenfinanzierung. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Ballon, frauenfeindliche Straftaten in der Kriminalstatistik gesondert erfassen, wie es Dorothee Bär gefordert hat. Würde Ihnen das bei Ihrer Beratungsarbeit helfen?
Das würde uns in der Tat helfen. Wir stoßen immer wieder auf das Problem, dass wir keine offiziellen Zahlen von den Strafverfolgungsbehörden zur Betroffenheit von Frauen haben, merken aber bei uns in der Beratung ganz klar, dass es da sich um eine ganz besonders betroffene Gruppe handelt. Wir können von unserer eigenen Beratung beispielsweise ableiten, dass wir dort über die Hälfte an Frauen, etwas, also knapp 60% Frauen in der Beratung haben und in der Prozesskostenfinanzierung sogar schon über 70%. Daraus schließen wir auch, dass die Inhalte, die Frauen erhalten im Internet, durchaus häufiger justiziabel sind, das heißt strafbar oder eben dann auch verfolgbare Persönlichkeitsrechtsverletzungen.
Was sagt denn Ihre Erfahrung? Sind mehr Frauen als Männer im Netz von Hass und Gewalt betroffen?
Davon gehe ich aus, da wir, wie gesagt, in der Beratung mehr Frauen als Männer haben. Und das ist unser starker Eindruck, den wir aber leider mangels valider Zahlen nicht verifizieren können.
Inwiefern unterscheiden sich Angriffe auf Frauen von Angriffen auf Männer?
Auch Männer erfahren digitale Gewalt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist sicherlich der Fall. Allerdings ist es bei Frauen ganz klar nach unserer Beobachtung eine andere Qualität. Häufiger richtet sich die digitale Gewalt, die Frauen erfahren, gegen sie als Frauen und zwar nur wegen ihres Geschlechts oder wegen ihres Aussehens. Es geht auch nahezu immer unter die Gürtellinie und das erleben Männer in dieser Form nicht, sind über 30% der Frauen, die wir beraten, allein wegen ihres Geschlechts angefeindet und 5% erhalten sogar Vergewaltigungsandrohungen.
Trifft das denn einen bestimmten Typ von Frauen, die sich besonders engagieren? Keine Ahnung.
Ja, also es sind natürlich einerseits Frauen als solche, aber vor allem, wenn sie sich im Internet sehr selbstbewusst präsentieren oder wenn sie sogar aktivistisch für bestimmte gesellschaftliche relevante Themen aktiv sind, dann ist das ja etwas, was vor allem dazu führt, dass sie betroffen sind. Und da werden ganz klar im Netz auch veraltete Rollenbilder propagiert, die wir offline ja erfolgreich versuchen zu bekämpfen.
Was wissen Sie über die Urheber der Hasspostings?
Leider wissen wir auch hier viel zu wenig, da auch darüber die entsprechenden Angaben in den Kriminalstatistiken häufig fehlen. Das Einzige, was wir valide sagen können, ist, dass im Jahr 2019 mehr als 70% der an das Bundeskriminalamt gemeldeten Hasspostings aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommen. Viel mehr wissen wir leider nicht.
Haben Sie denn insgesamt den Eindruck, dass Gewalt im Netz wirklich zunimmt?
Ja, insgesamt haben wir diesen Eindruck schon allein deswegen, weil unsere Beratung ja einfach auch eine Zunahme an Anfragen erfährt. Wir haben vermehrte Anfragen und ja alleine schon unsere kleine Beratungsstelle hat 20 neue Klientinnen circa pro Woche und es werden über 200 Beratungen durchgeführt. Das zeigt schon, dass einfach der Bedarf auf jeden Fall da ist.
Was glauben Sie, was sind die Gründe dafür, warum das immer mehr zunimmt?
Ja, also auch wir spüren natürlich die Auswirkungen der Pandemie, also sowohl dass die Leute vermehrt im Internet unterwegs sind und dass das Internet noch viel, viel wichtiger geworden ist, auch für die soziale Teilhabe. Und natürlich aber auch den rauen Ton, der sich vor allem in der Corona-Debatte bis hin zu handfesten Bedrohungen entwickelt hat. Insgesamt gibt es schon seit 2015 ja eine Verrohung der Sprache im Netz, kann man so sagen, im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und man muss auch leider dazu sagen, dass ja keine strukturellen Verbesserungen bisher zu erwarten waren, weil es im Netz leider viel zu wenig Strafverfolgung gibt und auch die Social-Media-Plattformen, wo sich ja auch häufig ja digitale Gewalt abspielt, leider auch kaum kooperieren. die schlimmste Konsequenz, die TäterInnen in der Regel droht, ist, dass die Inhalte gelöscht werden. Und das hat natürlich keinen allzu hohen Abschreckungseffekt, sodass wir da auch mit einer strukturellen Änderung bisher noch nicht gerechnet haben.
Was können Sie und Ihre Initiative ganz konkret tun, um den Betroffenen zu helfen?
Betroffene können sich an uns wenden und können Beratung erfahren. Das ist einerseits natürlich emotional stabilisierende Erstberatung, aber auch Kommunikations- und Sicherheitsberatung. Und wir bieten, wenn denn die Fälle dafür geeignet sind, auch Prozesskostenfinanzierung an. Das heißt, wir ermöglichen es den Betroffenen, ohne eigenes Kostenrisiko, sich auch gegen die Täter und Täterinnen zur Wehr zu setzen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wir bemühen uns auch sehr viel um Aufklärungsarbeit und natürlich auch ja um Einwirkung auf die Gesetzgebung, um in Politik und Justiz und auch bei den Strafverfolgungsbehörden nachhaltige Veränderungen zu erwirken.
Was braucht es da noch aus Ihrer Sicht?
Also es braucht verschiedene Dinge. Der Gesetzgeber hat den Bedarf ja schon erkannt und hat im letzten Jahr auch gehandelt und 2 Gesetzentwürfe zur Bekämpfung von digitaler Gewalt vorgelegt. Es braucht allerdings ja natürlich noch viel mehr. Die Betroffenen müssen in erster Linie ernst genommen werden. Es müssen vermehrt Beratungsangebote geschaffen werden. Und vor allem braucht es auch eine Sensibilisierung, zum Beispiel von Strafverfolgungsbehörden, die auch dafür sorgt, dass die Betroffenen, dass ihnen gezielt geholfen wird. Und auf der anderen Seite muss auch irgendwann ein Umdenken eintreten, wenn es darum geht, auch Social-Media-Plattformen beispielsweise in die Pflicht zu nehmen.
Kann man Gewalt im Netz eigentlich immer konkret von realer Gewalt trennen? Oder gibt es da ganz klar Überschneidungen?
Da gibt es Überschneidungen. Einerseits muss man natürlich sagen, es liegt auf der Hand, dass die Auswirkungen der digitalen Gewalt für die Betroffenen natürlich sehr real sind. Also das geht bis hin zu psychischen, aber auch physischen Beeinträchtigungen, die die Betroffenen erleiden, weil natürlich das auch was mit ihnen macht, was sie da im Internet erleben. Auf der anderen Seite führt digitale Gewalt dazu, dass wir insgesamt auch eine Diskursverschiebung natürlich sehen, weil sich immer mehr Menschen auch aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen, aus Angst davor, selbst von Hass und Hetze im Internet betroffen zu sein. Und insbesondere dann, wenn zum Beispiel zur Einschüchterung von Betroffenen auch persönliche Informationen wie zum Beispiel die Arbeitsstelle oder die sogar die persönliche Anschrift verwendet werden, dann wird es ganz besonders bedrohlich. Und die konkrete reale Bedrohung ist dann auf jeden Fall vorhanden, wenn nämlich die Betroffenen befürchten müssen, dass vielleicht nicht die Person, die es selbst veröffentlicht hat, aber irgendjemand anders sich berufen zu fühlen, auch zu handeln.
Die Juristin Josephine Ballon von der Initiative HateAid. Ich danke Ihnen.
Gerne.